Willkommen, bienvenue, welcome.
Fremde, étranger, stranger.
Glücklich zu sehen, je suis enchanté.
Happy to see you, bleibe, reste, stay.
Und damit herzlich willkommen zurück bei den Nerdicals. Ich bin Lone und mir gegenüber sitzt
Alex. Und diese Woche haben wir es tatsächlich geschafft, zu Episode 20 anzugelangen. Lone, hast du das gedacht, als wir damit angefangen haben?
Nee, hätte ich wirklich nicht. Krass, ne? Dass wir jetzt wirklich schon bei Folge 20 sind. Wahnsinn. Und da wir uns ja auch dem Weihnachtsfest immer mehr nähern, wir sind immerhin am 4. Adventswochenende, wenn ihr diese Folge zu hören bekommt.
Ach, wenn wir sie zu hören bekommen, dann sagt Lone. Also bis 4 zählen kannst du noch. Wir sind jetzt doch am 3. Advent.
Ja. Aber wenn ihr diese Folge zu hören bekommt, sind wir bereits am 4. Advent. Und darum dachten wir, wir machen mal was Weihnachtlicheres, was ihr auch wahrscheinlich so ziemlich alle selber schauen könnt, ohne irgendwie groß auf YouTube rumzusuchen und euch in den Tiefen zu verlieren. Denn wir haben uns den neuen Musicalfilm Jingle Jangle auf Netflix angeschaut.
Genau. Und ich komme jetzt einfach direkt zu den Stats, denn dieses Mal ist es ja ein anderes Format, da es nicht um eine Musical-Verfilmung geht, sondern einen richtigen Original-Music-Film.
Genau.
Da müssen wir ein paar andere Sachen sagen. Da sind nämlich Sachen wichtig wie der Regisseur, die Schauspieler und so weiter und so weiter. Und deswegen fange ich direkt mal an und werde auch ein paar interessante Sachen klären, die ich mich gestern beim Gucken zum Beispiel gefragt habe.
Dann führ uns durch die Stats.
Jingle Jangle, A Christmas Journey ist ein amerikanischer Weihnachts-Musical-Fantasy-Film aus dem Jahre 2020, geschrieben von David E. Talbot. Habe ich natürlich erstmal nachgeguckt.
Mhm.
Ist tatsächlich auch ein Playwright, tatsächlich. Also der hat mit Bühnenstücken angefangen und tatsächlich auch Bücher geschrieben, nämlich unter anderem Love, Don't Live Here No More, Book One of Doggy Tales mit Snoop Dogg.
Okay. Ja, gut. Aber das heißt, da haben sie auf jeden Fall sich jemanden rangeholt, der Erfahrung mit dem Theater hat.
Ja, und auf jeden Fall auch Erfahrung mit Weihnachtsfilmen. Ich sehe hier auf seiner Filmografieliste mindestens 3 mit Christmas im Titel. Ob die anderen Christmas-Filme sind, weiß ich nicht.
Naja, lässt sich vermuten, ne?
Also ich weiß jetzt nicht, ob bei The Fabric of a Man, ob das jetzt wirklich ein Weihnachtsfilm ist.
Keine Ahnung.
Oder Baggage Claim.
Mag sein, kann aber auch nicht sein. Aber wenn du sagst, da sind schon mal 3 mit Christmas im Titel.
Das sind allerdings auch die letzten 3. Kann sein, dass er sich jetzt mehr drauf spezialisiert, das weiß ich nicht. Wir haben als Hauptdarsteller in diesem Film Forrest Whitaker als Jeronicus Jangle. Ganz interessant, ich habe sofort gedacht, Moment, also nicht der Junge, sondern der Alte, kommen wir gleich dazu, ist Forrest Whitaker.
Genau.
Und ich habe einfach gesagt, den kenne ich doch. Und das
ist
mir relativ schnell aufgefallen. Ich weiß nicht, woher du ihn kennst, aber ich kenne ihn tatsächlich aus Rogue One, A Star Wars Story, wo er, ich habe seinen Namen vergessen, aber einen highly asthmatic Typen spielt mit einem komischen Akzent und einer Stimme, die so klingt. Deswegen war ich etwas überrascht, dass der Kerl tatsächlich singen kann. Woher kennst du ihn denn?
Ich hab's irgendwie noch nicht ganz rausgefunden, aber das Gesicht kam mir auch sofort bekannt vor. Tatsächlich. Also irgendwo habe ich dieses Gesicht auch schon gesehen. Ja.
Gut, wir haben dann noch Keegan-Michael Key als Gustafson, Annika Noni Rose oder Nani Rose, ich weiß nicht, wie amerikanisch das ausgesprochen wird, steht leider nicht auf ihrem Wikipedia-Artikel, als Jessica Jangle. Annika ist auch die englische Stimme von Tiana aus Küss den Frosch oder Princess and the Frog. Also, falls dir die Stimme bekannt vorgekommen sein sollte, Lone, es könnte sein, dass du ein gewisses Lied aus diesem gewissen Film ganz gerne singst.
Ja, das kann tatsächlich sein, dass mir die Stimme so ein bisschen vertraut vorkam. Viel vertrauter kam mir allerdings eine ganz andere Stimme vor, nämlich die der Verführerin quasi von Geronicus.
Okay.
Die wird nämlich gesungen von Marisha Wallace, wenn mich nicht alles täuscht in dem, was ich da gelesen habe.
Kann ich... Nee, tatsächlich, ja, tatsächlich, ja.
Ja, und die habe ich ja im Anfang des Jahres in Waitress gesehen. Daher kam mir die Stimme sehr vertraut vor.
Ich habe sie tatsächlich nicht erkannt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen...
Ich muss es aber...
Hat sie nicht so eine ganz ausgeprägte Zahnlücke?
Ja.
Aber in dem Film ist die mir irgendwie nicht aufgefallen.
Die wird auch nicht von ihr gespielt, aber halt gesungen. Also das macht Netflix tatsächlich ja öfter, dass sie für ihre Filme andere Sänger als Schauspieler nutzt.
Ach so, ja, weil nämlich ja tatsächlich Annika Nani Rose ja tatsächlich auch die, also die anderen tatsächlich ja, sich selber spielen und singen.
Ja, genau, also Annika meine ich auch, ne? Die müsste selber gesungen haben, oder?
Ja, definitiv, ja. Hallo.
Ja, ja, die Stimme kam mir bekannt vor.
Es steht, ich habe jetzt tatsächlich nochmal geguckt bei Cast, weil jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht, aber das muss man natürlich klären. Aber es ist nur Marisha Wallace als Miss Johnston's Singing Voice extra gegeben. Ja. Und wird allerdings gespielt von Lisa Davina Philipp. Das hatte ich aufgeschrieben. Genau. Hätte ich mal die Credits ein bisschen länger angeguckt.
Das ist mir aber auch vorhin erst durch Zufall aufgefallen, als ich nochmal so ein bisschen durch die Lieder durchgehört habe und da dann tatsächlich Marisha stand. Ich dachte, die Stimme kannte ich die ganze Zeit. Aber ich konnte es nicht einsortieren, weil Marisha, optisch erkennt man sie einfach mit ihrer Zahnlücke. Das ist schon einfach ein Alleinstellungsmerkmal von ihr.
Deswegen war ich auch gerade so, ja. Hä, was? Hat die jetzt eine Zahnspange? Was? Und ihr Gesicht? Was zur Hölle? Ja. Das ist doch nicht die gleiche Frau.
Nee. Aber die gleiche Stimme.
Jetzt bin ich komplett raus. Ach ja, Castles. Und wir haben noch Madeline Mills, die Darstellerin der jungen Journey Jangle.
Ja.
Als sozusagen Debüt-Performance introducing. Mhm. Und Ricky Martin als Don Juan, die böse Puppe.
Auch eine sehr witzige Performance, die er da abliefert. Muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Aber da können wir später genauer drauf eingehen.
Ja, da stimme ich dir auch nicht so ganz zu, aber...
Okay.
Soweit zu den Stats. Die Songs sind tatsächlich von Philip Lawrence und John Legend und auch Michael Diskind und Davey Nathan. Ich habe nicht genau, also auf Wikipedia stehen nur die ersten beiden Namen, die anderen beiden standen aber in den Credits, ja. Deswegen schätze ich mal, dass die auch wahrscheinlich Orchestrierungscredits oder Text geschrieben oder sowas.
Ja, wahrscheinlich. Weiß
ich nicht so genau. Ich finde, man hat übrigens auch sehr deutlich gehört, welcher Song von wem stammt. Es war fast gar nicht auffällig, welcher Song von John Legend kommt und welcher eher von Philip Lawrence. Das
Nein, ach, was, wo denkst du hin? Das war doch nicht auffällig.
Wobei Philip Lawrence ja auch für Bruno Mars geschrieben hat. Also vielleicht ist es auch nur so ein Bias, weil man halt eben John Legend Songs kennt. Aber,
ja, also ich denke auch. Aber ja, wenn man wirklich nach dem Klischee geht, dann... wäre schon sehr deutlich, welche von John Legend stammen.
Und ein Score von John Debney. zu dem ich noch ein paar Sachen später zu sagen habe, weil ich natürlich immer auf sowas achte.
Okay.
Also, da möchte ich später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Der Film wurde tatsächlich in Norwich gedreht.
Ja.
Also ich habe mich nämlich auch die ganze Zeit gefragt, wo sie das gemacht haben. Warst du in Norwich? Ich glaube nicht, ne?
Nee, war ich nicht. Habe aber sehr viel davon gehört, dass es so niedlich und schön sein soll und dass man sich das doch eigentlich tatsächlich mal gut anschauen könnte.
Und tatsächlich, was ich mich gefragt habe, ist natürlich, wann sie das gedreht haben.
Ne? Ja, ich mich und auch.
Allerdings bei so einer großen Produktion, das ist tatsächlich letztes Jahr gedreht worden. Mhm. Allerdings wahrscheinlich die ganzen On-Set-Szenen zuerst. Principal Photography, finde ich auch immer so witzig, dass die den Dreh als Principal Photography bezeichnen. Das ist,
ja.
Ich meine, streng genommen ist es das ja, aber ich finde es trotzdem witzig. Im Juni 2019. Und da haben sie definitiv nicht die Außenszenen gedreht.
Nee, nein, sehr sicher nicht. Das hätten sie nicht hinbekommen, dass die Außenszenen dann so winterlich erscheinen zu lassen.
Also ich meine, sie machen das manchmal für so ein paar Sachen mit Salz und Kunstschnee und sowas.
Ja.
Aber die können keine ganze Stadt in Salz schütten.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen zu heftig. Muss man mal ganz ehrlich sagen.
Jetzt bin ich mit den Stats durch.
Genau, dann.
Willst du uns noch mal ein bisschen durch den Film führen, damit unsere Zuschauer so ein bisschen wissen, worum es geht? Weil ich glaube, das ist jetzt im Vergleich zu Chicago nicht so bekannt. Da sollten wir mal eine grobe Zusammenfassung bieten.
Das denke ich auch. Genau, ich führe euch einmal kurz durch den Film. Und zwar beginnt der Film im Grunde mit einem kleinen Mädchen, das quasi am Vorabend des Weihnachtsfests vom Feuer sitzt und dort seltsame Aktivitäten sieht. Und ihr Bruder tut das Ganze so ein bisschen ab, so, ach Quatsch, nein. Und dann kommt die Oma und beginnt den beiden eine Geschichte vorzulesen. Und zwar die Geschichte von Jeronicus Django, dem größten Erfinder aller Zeiten, der einen ganz, ganz tollen Laden hat da in diesem kleinen Städtchen und super beliebt ist. Und dann kommt gerade quasi so eine neue, letzte Komponente für seine Erfindung an. Und es wird quasi gezeigt, wie er eine Puppe zum Leben erweckt. Allerdings ist diese Puppe so ein bisschen eitel und will, dass alle Aufmerksamkeit ihr gehört und findet das gar nicht so cool, dass Jeronicus sie quasi in großen Massen produzieren will, damit jedes Kind so eine Puppe wie ihn haben kann. Und verbündet sich dann quasi mit dem Auszubildenden von Jeronicus und zusammen hauen die beiden ab und klauen alle Pläne von Jeronicus. Und dieser Auszubildende, das ist Gustafson, der baut sich dann eben selber ein Spielzeugimperium auf und wird quasi das große Böse dieses Films. Und Jeronicus auf der anderen Seite verliert so ein bisschen seine Magie und seine Frau stirbt dann auch kurz später und seine Tochter verlässt ihn dann. Und dann kommen wir quasi einige Jahre später schon wieder zurück an den Schauplatz und sehen, dass dieser einst so bunte, fröhliche Laden jetzt ja quasi zu so einem kleinen Reparaturshop mehr oder weniger verkommen ist.
Ein Pornbroker, genau, wie heißen die auf Deutsch?
Die genaue Übersetzung habe ich gerade tatsächlich nicht auf Lager, aber das ist so ein bisschen, naja, so ein Reparaturshop.
Pfandleier.
Pfandleier, genau.
Das ist ein Pfandleier.
Ja, genau, aber der macht halt auch noch so kleinere Reparaturen.
Genau.
Und seine Tochter hat inzwischen selber eine Tochter. Und zwar Journey. Und Journey will unbedingt den Großvater kennenlernen. Und fährt ihn dann quasi auf Einladung eines Briefes, den sie im Namen ihres Großvaters an ihre Mutter geschrieben hat, fährt sie dann auch ihren Großvater besuchen, der sich dann nach ein bisschen Überredung auch darauf einlässt, sie bei sich wohnen zu lassen. Und Journey ist ganz neugierig und will natürlich alles über diesen Laden wissen und kennenlernen und findet dann irgendwann eine alte Erfindung ihrer Mutter, den Buddy 3000, den Geronicus auch quasi versucht, wieder ans Laufen zu bringen, aber Geronicus schafft es nicht. Gemeinsam mit Addison, dem jetzigen Auszubildenden von Geronicus, schafft Journey das aber. Gustafson bekommt das mit und will jetzt selber diesen Roboter haben. Und der klaut dann diesen Roboter. Und Journey und Addison versuchen, diesen Roboter natürlich zu retten, weil sie ja wissen, er funktioniert. Und Geronicus merkt dann irgendwann, oh je, die beiden sind weg, und rettet die beiden dann glücklicherweise aus den Fängen von Gustafson und fängt dann auch wieder an sich selber zu glauben. Und gemeinsam kriegen sie dann quasi Buddy wieder ans Laufen und ja, legen damit den Grundstock dafür, dass quasi das Jengel-Imperium wieder aufleben kann. Und Gustafson bekommt seine gerechte Strafe. Es stellt sich dann heraus, dass... Oder nein, wir enden einfach an dieser Stelle. Auf jeden Fall lässt sich sagen, es ist ein schöner Familienfilm, glaube ich, den man auch echt mit ungefähr jeder Altersstufe gucken kann.
Ja, da kann ich dir definitiv nur beipflichten. Aber wir sind ja ein Musical-Podcast und deswegen soll es uns hier auch um die Musical-Aspekte dieses Films gehen. Und ja. Ich muss tatsächlich sagen, dass es bei mir ein bisschen gebraucht hat, bis ich mich mit dem Ganzen angefreundet habe.
Okay, warum?
Ich kann das gar nicht direkt sagen. Also ich hab mir gestern sehr viele Notizen gemacht, wo ich auch so Theorien aufgestellt habe, was mich jetzt vielleicht davon abhalten könnte, das Ganze so aufzunehmen, wie es eben gemeint ist.
Okay.
Ich denke einfach, ich musste einfach erstmal mich in diese Welt einfinden. Es war einfach so ein bisschen der Kontrast zwischen dem Setting, dem Verhalten der Leute und der Musik, wo ich halt aktiv meine kritischen Fähigkeiten in dem Sinne nicht ausschalten konnte, weil es eben erstmal natürlich ein sehr deutlicher Kontrast war, denn es ist jetzt zwar später, wenn wir so die Richtung der Spielzeugfabrik gehen, wird es ein bisschen Steampunk-mäßig, aber bis dahin ist das eigentlich schon sehr von der Atmosphäre sehr Dickens und viktorianisch angehaucht.
Ja. Ja,
also nicht nur angehaucht, es spielt in Norwich, die ganzen Kostüme, alles.
Ja,
also es ist natürlich stilisiert und da muss ich auch definitiv sagen, fantastisch stilisiert.
Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr begeistert gewesen tatsächlich von
Kostümen. Die Optik finde ich fantastisch, die Optik, vor allem die Frisuren gerade der schwarzen Darsteller mit den ganzen Verzierungen in den Haaren. Ein Traum.
Also ich fand es total schön gemacht. Von
aber dann,
Kostüm und Design, wunderschön.
Es ist halt so, dass ich sage mal, das Musical beginnt nicht, sehr, also der Film beginnt nicht sehr subtil.
Ja, das stimmt, ja.
Und das Erste, was man hört, ist halt eine, also meiner Meinung nach die John Legend-sicke Nummer von allen, womit es halt beginnt. Und es war halt einfach so komisch, wie die Musik die ganze Zeit total whimsical, Weihnachten toll. Und alles ist schön und viktorianisch, die Leute fallen sich und auf einmal geht ein R&B-Beat los und dann war ich erstmal ein bisschen taken aback.
Ja.
Und dann war großes Spektakel und alles und ich war irgendwie so, ui, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht die ganze Zeit so mit diesem krassen Kontrast, weil ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Und deswegen muss ich sagen, so das erste Drittel vom Film habe ich tatsächlich einfach ein bisschen gebraucht, um mich da darauf einzustellen. Ich sage nicht, dass es schlecht war, aber ich muss sagen, den Anfang, da dieser Kontrast, vielleicht bin ich auch zu sehr ein Traditionalist, was das angeht. Vielleicht war es einfach nur, weil ich ein bisschen was anderes erwartet habe nach der ganzen Optik und wie das alles losging. Das ist allerdings, und allgemein habe ich mit diesen krass überproduzierten Sachen bei Musical-Sachen immer so ein bisschen ein Problem. Das ist ja auch mein großes Problem mit, Greatest Showman, ja, dass es mir einfach ein bisschen zu sehr poliert ist. Allgemein die Optik des Films. Es war schon stellenweise gerade an den On-Set-Sachen, lustigerweise bei den Sachen, die tatsächlich draußen gefilmt wurden, gar nicht.
Mhm.
Aber bei den Sachen On-Set war das manchmal dieser, kennst du den Sitcom-Effekt?
Ja, klar.
Und also die Bilder waren einfach ein bisschen zu glatt, die Bewegung war zu smooth. Weißt du, was ich meine? Das war irgendwie...
Ja, ja.
Alles so ein bisschen unangenehm. Und du hast das ja auf deinem Laptop geguckt, wenn ich das Bild richtig gedeutet habe.
Ja.
Ich habe das halt auf meinem großen Fernseher geguckt und da ist das halt schon ein bisschen aufgefallen.
Mm. Ich muss tatsächlich sagen, klar ist mir das auch aufgefallen, auch dieser Kontrast zwischen der Optik und der Musik. Aber ich fand gerade diesen Stilbruch tatsächlich irgendwie cool. Ich mag ja sowas, wenn irgendwie Erwartungshaltungen in passender Weise gebrochen werden. Und ich finde, das war eine Erwartungshaltung, die in komplett passender Weise gebrochen wurde irgendwie. Weiß ich nicht. Finde ich witzig, dass du jetzt genau sagst, dass...
Ja, ich fand es halt irgendwie nicht passend genug. Ich habe erst gedacht, oh, die Hauptdarsteller sind schwarz. Also ich habe schon irgendwas in die Richtung erwartet. Mhm. Vielleicht war es mir dann irgendwie im Endeffekt doch wieder zu zahm, weil die Musik war jetzt... relativ generisch dann doch am Ende, also der erste Song.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt mal an den Song von Miss Johnston denke, das war definitiv nicht generisch Pop, auf gar keinen Fall.
Nee.
Aber es war wirklich, glaube ich, dieser erste Song, der halt auch aus Random Musical der letzten 10 Jahre hätte kommen können, so grob vom Stil
her. Das stimmt.
Ich habe auch erst gedacht, im ersten Moment haben das Paul und Pacek geschrieben, nicht böse gemeint, aber es hätte sein können.
Hey! Ja, nein, aber ich verstehe, was du meinst.
Und das ist halt einfach, das ist halt allgemein nicht so mein Bier. Die Lyrics sind halt dann oft sehr allgemein und nicht so direkt auf die Situation bezogen, damit es halt auch als Popsong funktioniert. Das heißt, es ist nicht sonderlich in die Story eingebunden. Das heißt, die Story bleibt mehr oder weniger stehen. Und das ist halt dann auch noch so krass überproduziert. Und das war halt einfach so, ja... Irgendwie, wahrscheinlich hat mir der Song an sich auch einfach nicht so gut gefallen.
Ja,
weil später haben sie mir einfach besser gefallen und da hatte ich dann auch weniger Probleme damit.
Du bist einfach, denke ich, da auch mehr so ein Mensch, der storytreibende Songs mag. So, also
ja,
allgemein.
Gerade am Anfang,
genau.
Weißt du, was ich meine? Die Handlung geht ja noch nicht mal los.
Ja.
Und dann kommt, also natürlich war das der Song, weil er hat sein Paket bekommen, wo die magische Zutat drin ist.
Richtig.
Und er freut sich. Und er singt darüber, wie toll seine Zukunft wird.
Mhm.
Aber das Problem ist eben, wir hatten noch nicht den Moment, wo wir wirklich die Charaktere so richtig kennengelernt haben, abgesehen von ihrem Namen, wenn man mal an
das
andere Musicals denkt, womit die losgehen, womit die ihren Setup, den I Am oder We Are Song haben. Muss natürlich nicht sein, das kann man auch im Dialog machen, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt und dann war ich einfach auch ein bisschen überwältigt. Ich hatte mir noch nicht mal so richtig den Namen gemerkt. Ich wusste Jankel mit Nachnamen, aber ich wusste noch nicht, ob sein Vorname Geronimus oder Geronicus oder sowas ist. So, natürlich wusste ich auch nicht, wie sich die Story dann weiterentwickelt. Das muss man auch dazu sagen. Der ganze Sinn dieses Prologs war ja dieses typische... Das war mir dann noch relativ klar, als dann Gustafsson ein bisschen näher beleuchtet wurde, dieses, es ist zu schön, um wahr zu sein, es wird was Schlimmes passieren.
Genau.
Und da macht natürlich so ein überbordendes Spektakel schon irgendwo Sinn.
Eben.
Aber, wie gesagt, hat in dem Moment, ich mag es nicht so gerne, wenn es erst im Nachhinein, also wenn man halt im Moment denkt, wenn man das erste Mal sieht, so get on with it. Und dann kriegt man das danach mit so, okay, jetzt habe ich das verstanden. I see what you did there, but I wish you had done it a little bit better.
Ja.
Weißt du, ich glaube, das ist für mich auch, wir hatten es ja letztes Mal vom Uncanny Valley, oder?
Ja.
Und genauso das war es. Es war nah genug dran, dass ich gesehen habe, was sie wollten, eben dieses... dass die Musik von der schwarzen Kultur beeinflusst sein sollte und dass es eben auch dieses dramatische Ding von zu schön, um wahr zu sein, die Katastrophe muss kommen.
Ja, ja.
sein soll, aber es war mir dann irgendwie ein Stück weit nicht weit genug.
Also ich glaube, du sprichst damit auch tatsächlich aus, was Menschen vielleicht an diesem Film halt oder an Musicals im Allgemeinen teilweise abschreckt. Wirklich dieses, ja, was genau wollt ihr jetzt von mir damit? So, ne? Dieses, warum singen sie jetzt alle auf einmal los? Ich glaube, ja, genau
das gar nicht mal so sehr. Das habe ich schon kommen sehen. Das war halt tatsächlich der Stil der Musik, der mir persönlich dann halt irgendwie doch ein bisschen zu sehr middle of the road war.
Mhm. Nein, weißt du, was du meinst? Das ist halt die Story einfach in dem Moment nicht vorangebracht hat und man erst im Nachhinein versteht, warum dieser Song jetzt da war. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo viele.
Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich besser gefunden. Das ist ja, der ganze Film ist ja, wie Lone gesagt hat, die Geschichte, die erzählt wird.
Mhm.
Wenn das direkt im Song gestartet hätte, ich glaube, also,
ja.
Wenn ich da Creative Consultant gewesen wäre,
mhm,
hätte ich das so gestellt, dass es gleich mit der Musik startet, eben dann auch, dann wäre es meiner Meinung nach noch eher, also schon direkt in diesem, ach, es ist alles so toll und bla und alle singen und es ist Magie und alle freuen sich und fröhlich und tanzen.
Aber findest du nicht, dass dieser Moment vorher...
Naja, du hättest halt nicht mit dem Song starten müssen, aber es war halt der Moment vorher, also gerade die Überleitung in das Ding, das fand ich fantastisch.
Ja, oder? Also weil fand ich nämlich auch. Ich fand das genau richtig.
Der Ton, also die Überleitungen fand ich allgemein, also immer. Meine Lieblingsparts waren fast das, wo keine Menschen, sondern Puppen auf dem Bildschirm zu sehen waren, weil das einfach so unglaublich kreativ und schön war. Also das war, das anzusehen, da habe ich mich jedes Mal drauf gefreut.
Mhm. Ja, genau, also das muss man auch noch sagen. Also dieser
Mix
der
Stile. Also da hätte ich noch keine Musik gemacht. Das war halt vorher, also die Musik war ruhig, die Stimme der Großmutter war so schön.
Mhm.
Ach, und man war so entspannt.
Ja.
Und vielleicht habe ich auch einfach den Bass auf meinen Boxen zu hoch aufgedreht, aber ich bin so hart zusammengefahren, als der Song begonnen hat. Es war also ohne Vorwarnung, bam!
Ist was dran, ja.
Ich kann es nicht sagen. Und den Schock musste ich dann erstmal ein bisschen verkraften.
Mhm.
Und vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, dass die ersten 30 Minuten der Film jetzt auch noch nicht selber richtig gewusst hat, was sein Publikum sein soll. Weil stellenweise, wenn du jetzt mal an Miss Johnston denkst, ne?
Mhm.
Sagt dir der Begriff Horny Jail etwas?
Tatsächlich nicht.
Also, es gibt immer dieses, wenn du zu horny bist, dann go to horny jail. Und Miss Johnston ist schon...
Okay, ja.
Ja, puh, ne? Deren Säfte sind aktiv, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, doch. Vielleicht, ganz und, eventuell.
Und 10 Minuten später, nach dieser Nummer, also wir haben erst Drama, kommt dann dieses, nochmal vom Voice-Over, ganz klar deswegen, weil irgendwelche Kinder vergessen haben, wer Gustafsson ist.
Mhm.
Nochmal wird nochmal gesagt, ach ja, Gustafsson, der Typ, der das gestohlen hat, hast du das etwa vergessen?
Ja.
So, weißt du, dieser Ton, diese Tondissonanz, das hat sich ab dem Moment, fand ich, war es dann sehr konsistent. Mhm. Aber das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, dass sie halt anfangs irgendwie noch nicht so ganz, dass ich da fand, dass der Ton noch nicht so ganz einheitlich war, als ob das jetzt an ganz junge Kinder geht, plus Familie, oder ältere Kinder plus Familie. Das war so ein bisschen weird.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber also ich finde, da haben sie eigentlich eine ziemlich gute Balance geschafft, dass eben nämlich bis zum Ende, dass sowohl jüngere Kinder plus Familie als auch ältere Kinder plus Familie gucken können. So. Und ich glaube, gerade darum hat es dann vielleicht auch am Anfang diese Nudges, die dann vielleicht so ein bisschen drüber auch waren, ja.
Ja, es war halt, gebraucht. Also es waren halt stellenweise keine Nudges in dem Sinne. Es war jetzt ja. nicht. Also was Miss Johnston da macht, ist jetzt nichts, was man sagt, so, das ist ein Wortspiel, was man nur als, oder eine Referenz, die man nur als Erwachsener versteht. Nee, also das natürlich, stimmt. Worauf sie wirklich aus ist, das verstehst du als sechsjähriges Kind nicht.
Nein.
Aber dass sie gut hinter dem her ist und auch körperlich
dass sie den deutliche gut findet, Avancen das ist deutlich. Macht. Ja.
Und natürlich hilft es auch nicht, dass Marisha Wallace's Stimme in diesen Songs, ich nenne es mal Sex on a Stick ist.
Ja, das.
Ich fand's cool, stimmt. Aber ich habe halt wirklich, ich hab's mir halt nur aufgeschrieben, so.
Sex on a Stick, gute Beschreibung.
Es war schon wirklich, ich dachte so, als das Lied losging und so, und den Body-Movements von der Schauspielerin, und ich war so, okay, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung dieser Song geht, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und nach dieser Nummer, wo ich dachte, okay, so erstmal beruhigt, kommt auf einmal dieses, so Kinder, und falls ihr vergessen habt, worum es eigentlich geht, das sind die Leute.
Ja, aber also ich finde, das ist halt, also ich finde, das sind halt immer so die Sachen, wo man dann als Film, der an Familien gerichtet ist, immer so überlegen muss, ja, wie kriege ich halt einfach alle Teile des Publikums angesprochen? Und ich finde, das haben die wirklich gut gelöst.
Ja, an sich schon. Fall. Ich mag es so. Ich mag's halt nur auch nicht, und ich weiß schon, dass ich das als Kind auch nicht so gerne mochte, wenn irgendwie das nochmal gesagt wurde, so, erinnerst du dich an diese und jene Person? Keine Ahnung, da habe ich mich schon als Kind immer ein bisschen verarscht gefühlt.
Ja.
Das ist bis heute, das mag ich nicht so gerne, und das solche Sachen finde ich
halt
immer
ein bisschen unnötig. Aber es hat halt nicht jedes Kind diese Aufmerksamkeitsspanne beim Film gucken. So, dass sie das halt, dass es das
an
halt
sich
wirklich
schon,
behält.
Aber es gibt halt auch viele fantastische Kinderfilme, die ohne das aus, also klar, die es halt nicht so natürlich. Offensichtlich machen, dass die Erzähler einen nochmal daran erinnern.
Das ist, man, da sage ich auch nichts gegen, aber so, ne? Es ist, nicht jedes Kind hat diese Aufmerksamkeitsspanne, und da muss man eine Balance finden. Ob das jetzt die richtige war bei Jingle Jangle, ja, da kann man sich tatsächlich drüber streiten. Das war
also
mehr als nur ein kleiner Nudge, das war wirklich schon ein.
Das war ein, für Kinder haben wir in den Testvorführungen nicht mehr gewusst, wer Gustafsson ist, und wir hatten schon fertig gedreht, deswegen haben wir es per Voice-Over reingeschnitten.
Mm.
So wirkt es auf mich. Ist jetzt nicht komplett verachtungswürdig, finde ich nur schade, wenn das halt nötig ist. Weil das ist halt immer so ein bisschen wie dieses aus Futurama. Du kannst deine Charaktere doch nicht sagen lassen, wie sie sich fühlen. Das macht mich wütend.
Ja. Nee, ich weiß, ich verstehe schon, was du meinst. Aber wo wir gerade bei den Liedern so ein bisschen sind, ich fand tatsächlich den Mix der Stile total cool. Also nicht nur bei den Liedern, sondern ja auch, was wir vorhin schon kurz hatten, diesen Mix zwischen Real Life und diesen Puppen. Ich
ja,
fand das total spannend,
also das
und
fand
gut
ich
umgesetzt, oder?
Ja, also wie gesagt, die Überleitungen nochmal loben, schon allein dafür lohnt es sich, das anzugucken.
Ja.
Und auch stellenweise die Maschinerie, dieses Childlike Wonder. Manchmal, wenn sie ein bisschen zu sehr zum CGI gehen, dann ist es dann schade, weil, also ich weiß nicht, ob mir das als Kind aufgefallen ist, als Erwachsener fällt es einem auf. Und eben, wenn man dann die fantastischen, stellenweise praktischen Effekte im Kontrast sieht, dann ist es ein bisschen schade. Wobei ich weiß, dass manches natürlich nicht in echt geht. Aber das ist halt, glaube ich, auch immer so eine Sache, mit welcher Art. Ich finde immer, auf Kinoleinwänden zum Beispiel fällt es nicht auf Laptops fällt es nicht auf, aber auf Fernsehern fällt es lustigerweise immer auf. Wahrscheinlich ist es so dieses Zwischending.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Aber ja, also das fand ich dann in dem Film wirklich auch sehr herausragend. Weil im Grunde genau das, was wir in der letzten Folge gerade hatten, das Thema, lasst uns doch mal ein Musical animiert versuchen. Klar, es war jetzt nicht animiert gesungen, aber es waren ja animierte Teile drin. Und das fand ich, hat sehr gut gepasst in dem Film, dieser Mix
also Beispiel,
der Stile.
Ja, diesen Puppenstil fand ich unglaublich fantastisch.
Ja, total
also, dass
schön.
Also, dass die in dem keine Musical-Nummern gemacht haben, war klar. Die haben die Puppen ja auch bewusst ohne Gesichtsausdrücke gemacht. Also, das ist jetzt kein Stil, der sich dafür eignet. Aber er war definitiv auch, glaube ich, auch so ein Rückgriff auf andere Christmas-Specials, die ja sowas benutzen. Und das gibt natürlich auch diesem, es geht ja um Spielzeughersteller. Genau. Das war einfach unglaublich schön für die Atmosphäre. Und da habe ich mir auch so ein paar andere Sachen zu aufgeschrieben. Das ist ganz interessant. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie literal ist dieser britische Backdrop?
Okay.
Also soll das wirklich in Großbritannien spielen oder soll das nur das Bild von Großbritannien zur Victoria, also zum um 1900 hervorrufen? Und da ja nur Edison, da Edison ja der einzige britische Charakter ist im ganzen Ding. Aber ich habe die Theorie, dass es tatsächlich dort spielt. Unter anderem deswegen, weil sie ein Detail reingebracht haben, was keinen Sinn machen würde, wenn das nicht wirklich dort spielen soll. Nämlich, hast du mal geguckt, auf welcher Seite Miss Johnston's Truck das Steuerrad hat?
Ja, natürlich.
Also nicht rechts. Und das ist halt ein Detail, das war für mich so, ich habe mir halt vorher die Frage aufgeschrieben, so, ist das jetzt nur die Ästhetik oder soll das wirklich dort spielen? Und dann kam dieser Wagen und so, okay.
Ja, da hätte ich jetzt zum Beispiel, also ich würde zum Beispiel sagen, das ist eine fiktive Realität, die sehr nah ans viktorianische England angelehnt ist.
Also es soll definitiv auch dort spielen, natürlich in der fiktiven Version von England, aber das spielt definitiv dort.
Also das war für mich auch allerspätestens nach dem Steering Wheel in Mrs. Johnsons Truck und auch der Beschriftung des Trucks eindeutig.
Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet, was stand da drauf?
Auf dem Truck stand nämlich VR und das steht für Victoria Regina.
Ah, oh, genau. Das ist interessant.
Und das ist quasi immer so, also die Royal Mail hat quasi immer auch dieses, das königliche Emblem mehr oder weniger auf ihren Postkästen und so. Also das heißt, aktuell steht halt auf allen Postkästen in der UK ER, also Elizabeth Regina. Und wenn dann Charles kommt, wird das halt wieder geändert.
Nein, Charles Rex.
Genau.
Das ist interessant. Das, wieder was gelernt.
Fun Facts.
Bildungsauftrag für heute erfüllt.
Oder? Auf jeden Fall, finde ich auch.
das hatte ich mir aufgeschrieben. Warte, ich muss mal eben umblättern. Eine Sache, du hast diese eine Szene, wo Gustafsson seinen Whirly-Twirly.
Wo er den vorführt.
Da hätte es ja auch klar sein sollen, dass das in Großbritannien spielt. Whirly Twirly ist so ein britisches Wort.
Right? Also das ist ein Wort, come on. Du kannst mir nicht verkaufen, dass das in Amerika spielen soll mit diesem Namen für ein Spielzeug.
Wie war das? Da gab es doch mal eine Zeit lang diesen Trend, irgendwelche Wörter zu britifizieren, wo Fork ist dann Stabby Grabby und oder irgendwie, ich hab's vergessen, Gott. Aber solche Sachen, das ist halt definitiv ein sehr britisches Ding.
Total.
Und ist das Ding in das Gesicht dieses Mannes reingeschmolzen?
Es sah fast so aus, oder? Also ich fand es auf jeden
Fall... Alter, deswegen weiß ich auch noch, warum ich gesagt habe, für was für ein Publikum soll das bitte schön sein? Das ist ja brutal. Aber, ist halt in deine Haut reingeschmolzen, müssen wir leider amputieren.
Was zur Hölle? Was funktioniert da nicht? Also, dass dieses Teil da in die Haut reinschmilzt.
Da hätten sie den ja auch ehrlich gesagt gleich noch irgendwie, dass seine Klamotten in Brand gesetzt werden und man sieht Blasen aufwerfen. Also es war wirklich, das war graphic.
Schon ziemlich, ja. Also das war wirklich echt so auf so einer Grenze, wo du dachtest so, ja Leute,
okay,
also
Bunny Horror. Mehr. Dieser Film hat was für alle.
Ja.
Und zum Design, wo ich noch gesagt habe, mit den Frisuren, was ja das Fantastische war, was ja auch, noch ein Staple auf viktorianischer Haarmode war, aber gerade auch afrikanischer Mode ist ja diese Hairpins, dass man sich eben auch die Haare verziert. Und ich fand das so schön, dass Jessica und vor allem Journey ist ja eine kleine Erfinderin und sie hatte Nadel und Faden in ihrem Haar gehabt.
Jessica hat Nadel und Faden.
Oder?
Jessica hat Nadel und Faden. in den Haaren. Und Journey hat Steampunk-Rädchen hauptsächlich.
Und was war dann das Blaue? Ich dachte, sie hatte auch so Spulen im Haar.
Ja, ja, ja. Also ich meine wohl.
Also die Zahnräder waren auf jeden Fall Bronze, das weiß ich. Also im Prinzip hatte sie die Ravenclaw-Farben.
Genau.
Im Haar.
Auch sehr passend.
Ich schaue mal eben, ob es ein Bild gibt, aber man sieht sie immer nur von vorne.
Ja, es ist auf jeden Fall wirklich, wirklich schön gemacht, allgemein die ganze.
Ah, sie hat tatsächlich, nee, sie hat ein blaues Haarband dran, das war das Blaue mit Zahnrädern, ja, du hast recht.
Ja, ja, das meine ich nämlich auch. Und Nadel Jessica und Faden. Hat nämlich Nadel und Faden, weil sie ja eher so, ja, auch Erfinderin, aber ja mehr so feiner, delikater gearbeitet. Ja.
Und ich muss jetzt mal sagen,
total toll.
Um jetzt mal nach dem ganzen Negativen, was von mir kam. Ich muss jetzt schon sagen, der Film hat mich schon abgeholt. Lustigerweise, und deswegen möchte ich auch von John Dabney, ja, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich stell meine kritischen Fakultäten, selbst wenn ich mich einen Film abholt, nicht ab.
Na klar.
Also,
das gehört ja dazu irgendwie.
Also, ich fand so diese eine Szene, wo ich dann erst gesagt habe, oh, da habe ich geschrieben, okay, und jetzt haben wir Peter Pan. du weißt, welche Szene ich meine, und ich möchte sie jetzt nicht spoilern, weil sie ist schon ein bisschen integral zu dem ganzen Ding. Aber schon gerade mit dem Score, der mich lustigerweise extrem an John Williams an der Stelle erinnert hat.
Okay, ja, I see where you come from. Mhm.
Also dieses magical Ding, also hör dir mal den Soundtrack vom ersten Harry Potter an, immer wenn was positiv Magisches passiert. Das ist so, der Score ging stark in die Richtung, so vom Charakter her. Und keine Ahnung, so das war dann so der Punkt, wo ich dann so, oh, da habe ich meine Notes gemacht und nochmal zurückgespult, dann mir die Szene nochmal angeguckt.
Ja.
Weil das war dann süß, das war dann auch so genuine irgendwie.
Voll.
Und ich meine, Buddy ist halt eigentlich eine Mischung aus, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. eine Mischung aus Wall-E und Marvin, den depressiven Roboter von aus Per Anhalter durch die Galaxis, dem Film, vom Design her.
Also ja, das stimmt.
Marvins Körper mit Wall-Es Gesicht und einem Super Nintendo Controller. Der hat genau die Vorhaben, Entschuldigung. Ich hab das so aufgeschrieben. Aber trotz allem.
Diese Vergleiche, Alex. Wundervoll. Aber ja, es ist tatsächlich nicht unpassend, wie du Buddy gerade beschreibst.
Aber er ist halt. Buddy geht halt stark in die Wall-E-Richtung so ein bisschen.
Ja.
Und er ist halt so süß.
Komplett.
Also es ist so offensichtlich, dass er süß sein soll. Und,
und er schafft es.
Ja, aber ganz im Ernst, und ich. Ja, und man ist so am Ende, ich muss echt sagen, so am Ende, also gerade am Ende vom Film, was Sloane nicht erwähnt hat, was da passiert, aber da habe ich mir schon so ein Tränchen verdrückt, also so ein bisschen, weil es war so wholesome, es war einfach zu viel für mein armes, verschrumpeltes, kleines Grinch-Herz,
oder?
Das zu sehen.
Also ich finde nämlich auch, also am Ende des Tages ist dieser Film einfach wirklich, wirklich einfach nur wirklich wundervoll, der nimmt einen wirklich so 2 Stunden einfach mit in eine komplett andere Welt und sagt, komm, jetzt legst du dich hin und sorgst dich um gar nichts.
Genau.
Und genauso,
also ich meine,
soll
manche
er sein,
von den
genauso
Tropes,
darf er
da
sein.
Hat man dann zwar, bei manchen von den Tropes hat man dann als Erwachsener, rollt man schon so ein bisschen die Augen, als dieses kam, nein, nicht stehlen, sondern unbegrenzt ausleihen.
Mhm.
Wow. Haven't heard that one before. So solche Sachen oder halt so diese Dialoge, da hatte ich mir einen aufgeschrieben, wo ich so krass die Augen gerollt habe,
klar.
Wo er dann sagt so, aber dann verliere ich alles. Also wenn ich mich hier so umsehe, scheint das schon der Fall zu sein.
Ja, genau.
We get it. Allerdings, die Sachen ist halt natürlich für kleinere Kinder, die haben halt noch nicht so viele Filme mit genau diesen Sachen gesehen, insofern.
Ja.
Ist schon klar. Das hat man halt als Erwachsener gesehen und das ist eben auch die Sache zu Ricky Martin, die ich hatte.
Mhm. Stimmt, da wolltest du ja nicht drauf eingehen.
Es ist einfach nur, dass ich dachte so, okay. Also vor allem, als ich hatte Ricky Martin erstmal nicht erkannt als andere Stimme. Aber das ist so, okay, wow. Der Hispanier mit dem Akzent ist der designierte Bösewicht und der Verführer. Hm.
Gut.
Kein ja. Fan. Außerdem fand ich Ricky Martin als den gestiefelten Kater sowieso viel besser.
Sowieso. Nein, aber
also, ich meine, ich kann es verstehen, da vor allem, weil es halt auch eine die Puppe als Matador dargestellt war.
Ja.
Und Matadoren gelten ja als sehr eitel. Und
genau, also ich finde...
Es greift schon alles hin, ich weiß es nur nicht. Also mich hat es halt ein bisschen genervt und das... Ich mag diesen Charaktertyp allgemein nicht so gerne.
Ja, also. Ich bin von dem Charaktertyp als solches so der heißblütige Spanier, der dann zum Bösewicht wird. Das ist auch so eine Charakterthrope, die ich auch nicht unbedingt cool finde. Aber ich finde, hier hat es irgendwie gepasst durch das Matador-Outfit. Und wie du halt schon sagtest, so Kinder haben halt auch noch nicht so viele Filme mit solchen Thropes gesehen. Und dann ist es eigentlich eine Thrope, die sehr witzig ist, die, glaube ich, gerade Kindern viel Spaß macht auch.
Lune, kleine Sache, falls du das Wort nochmal benutzt, das ist Trope, da ist kein H drin.
Ja.
Just saying, bevor uns dann irgendwelche wütenden Zuschauer, also die eine, die mir immer Kommentare schreibt, hi Gwyneth, dann schreibt, dass wir das die ganze Zeit falsch benutzen, dann stelle ich das doch hier mal richtig.
Ja.
Ich muss halt wirklich sagen, er tackt schon an den Heartstrings und natürlich ist das irgendwie, das Design erinnert stark an Wall-E. Andererseits, wenn du halt ein Fernglas-Design fürs Gesicht nimmst, dann, was ja im Prinzip Wall-E ist.
Na klar.
Wall-E hat ja im Prinzip ein Fernglas. Wenn du Basic Designs machst, dann bist du über kurz oder lang, kommst du bei solchen Sachen rum.
Natürlich, natürlich.
Und was ich auch cool finde, dass dieser Roboter tatsächlich süß ist, weil oft ist es so, dass Sachen, die süß wirken sollen in Kinderfilmen, oft auf als Erwachsener eher so ein bisschen gruselig sind.
Mm. Ja, ich verstehe,
das ist halt
voll,
immer
was
die
du
Gefahr,
meinst.
Gerade bei so einem Roboter. Und ich finde es auch gut, dass sie ihn nicht zu sehr anthropomorphisiert haben, auch mit seinem Verhalten. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich auch. Also ich finde es sehr cool, wie er gehalten ist. So, er ist halt wirklich klein und knuddelig, so in dem, wie er dargestellt ist, dass man auch als Erwachsener denkt so, oh ja, niedlich, knuffelig, so. Und auch nicht zu sehr vermenschlicht halt einfach. Ja,
ja, er ist halt einfach, ein Roboter, keine krasse KI. Er scheint ja auch genau. Eher so wie so ein Furby mehr oder weniger zu nur zu das sagen zu können, was zu ihm gesagt wurde. Und so seinen Namen.
Genau.
Aber er war einfach ganz süß und auch diese Perspektive aus seinen Augen fand ich immer so niedlich. Ich fand zwar so ein bisschen... Ich fand, er war jetzt, also jetzt mal rein dramaturgisch gesehen, hätte man noch ein bisschen mehr mit ihm machen sollen, dass ich wirklich um ihn gekehrt hatte, weil ich war schon so, ach nee, bitte jetzt crush den nicht, aber er wird wahrscheinlich nicht gecrushed werden, natürlich nicht.
Nee.
Aber es war so ein bisschen so, okay, ich fühle noch nicht wirklich, also ich habe jetzt noch keine richtigen Gefühle für den Roboter an sich, weil ich auch weiß, dass es Pläne gibt, die nochmal zu bauen. Also das fand ich so ein bisschen schade, dass man irgendwie den Roboter als Charakter noch so ein kleines bisschen so, dass man denkt, nein. Aber er war halt schon süß. Und die Szenen mit dem, was der Roboter kann, die waren so niedlich.
Die sind echt cute.
Und gerade deswegen hätte ich es mir halt gewünscht, weil das so ansonsten so ein gut umgesetzter Charakter ist. Das ist so bei mir so eine Sache. Allerdings hat dieses Musical, muss ich jetzt einmal noch sagen, einen meiner Pet Peeves bedient.
Oh.
Und ich habe zum Glück hat es das nur einmal gemacht. Nämlich folgendes. In der Nummer von Miss Johnston, Miles and Miles.
Ja.
Ich hasse es, wenn Charaktere in Musicals kommentieren, dass gesungen wird. Das ist nicht self-aware, das ist nervig.
Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Aber ja, ich verstehe genau, was du meinst.
Weil dann dadurch hast du auch das Publikum ja geprimed, das zu hinterfragen. Wow.
Ja. Ich bin da auch nicht unbedingt ein großer Fan von. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt auch nicht so gestört, wie es dich scheinbar gestört hat.
Es hat mich dort in der Nummer, es hat sich noch so in Grenzen gehalten. Also es wurde nicht hinterfragt, dass gesungen wird, sondern eher, dass sie auf einmal ihre eigene Boygroup dabei hat.
Ja, genau.
Allerdings mag ich es halt trotzdem nicht so gerne. Also es hat mich nicht wirklich aufgeregt. Ich hatte nur Angst, dass es öfter passiert. Und das ist halt schade, wenn man in einem Film, wo man eigentlich so ein bisschen abschalten und mit wenn sowas passiert.
Beim ersten Mal dachte ich auch so, muss das jetzt unbedingt sein? Fand es aber auch nicht so schlimm, wie du jetzt gerade das sagst. Aber ich fand es dann wiederum sehr witzig, weil sie das ja konsequent durchgezogen haben, dass Mrs. Johnson da ihre eigene Boyband hat. Also es ist ja ziemlich konsequent durchgezogen worden. Und darum fand ich, war das dann wieder okay.
Ja, so. Wie gesagt, ich hätte mir halt den Kommentar sparen können. Da hätte so ein überraschter Glanz, wenn die Typen auf einmal rausbrechen, das hätte gereicht. Aber halt nicht während des Songs auf einmal noch Dialog, vor allem weil es das schwer macht, den eigentlichen Lyrics zuzuhören.
Ja, ich
weiß, was du meinst. Weil es halt zeitgleich stattfindet, fand ich halt jetzt nicht so toll. Apropos Songs, kleiner Fun Fact. Hast du mal auf dem bei den Außenszenen war ja oft der Score gar nicht übergespielt, sondern war on set Lieder, die gespielt wurden.
Ah, das wusste ich noch gar nicht.
Ist dir aufgefallen, welche Weihnachtslieder da liefen? Hast du drauf geachtet?
Ein bisschen. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass ich zwischendurch dachte, oh, voll toll. Und mich sehr doll gefreut habe über das, was da lief.
Also ich habe zwei liefen. Das eine ist auch zu erwarten, das war nämlich Ding Dong Merrily on High.
Ja, genau. Ein
sehr bekanntes englisches Weihnachtslied.
Und war es nicht auch hier, das ist eins, das wir in Deutschland auch haben. Auf Deutsch.
Das ist nicht eins, was wir in Deutschland auch haben. Das war eins, wo ich dachte, die wusste gar nicht, dass die das auch singen. Die Szene, als Journey und Jeronicus sich das erste Mal treffen, läuft die ganze Zeit O du Fröhliche im Hintergrund.
Ja. Doch, das wusste ich, dass die Briten das haben.
Ja, aber ich wüsste nicht, wie der Titel ist.
Ich auch nicht. Ich glaube, aber das wird da auch mehr als instrumental gesehen, als wirklich so als Choral gesungen.
Wie O Tannenbaum. Alle wissen, dass es O Tannenbaum heißt, keiner kennt den Text.
Genau, also würde ich vermuten. Weil gehört habe ich das nämlich auch, als ich so in meinem England-Jahr auf den Weihnachtsmärkten da war, die ja da nicht so riesig sind wie bei uns.
Also, der Wikipedia-Artikel von O du Fröhliche auf Englisch.
Okay.
Ist auch O du Fröhliche.
Ja, gut.
Es gibt allerdings einen, einen englischen Text. Oh, how joyfully, oh, how merrily. Gar nicht mal so schlecht übersetzt.
Ja, das, ja.
Aber ich weiß nicht, wie sehr das dort auch gesungen wird. Ich fand es halt sehr interessant, dass das lief. Weil das habe ich halt von all den Carols nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also das muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht so groß hinterfragt, aber ja.
Ich habe es auch nicht hinterfragt, ich fand es einfach nur cool und dann ab dem Moment habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mal, welche Weihnachtslieder noch kommen und habe das immer aufgeschrieben, leider waren es nur zwei.
Ja. Ja, schon witzig, ne? Dass da manchmal dann echt so Lieder, die man, die wir hier auf Deutsch kennen, dann im englischsprachigen Raum durchaus auch verbreitet sind. Ob nun
halt
mit englischsprachigem Text oder halt nur als Melodien. Das ist schon ganz spannend.
Ach ja, und stille Nacht.
Wobei das sogar sehr passend ist, wenn man drüber nachdenkt. Weil wir sind ja in der viktorianischen Zeit. Mit wem war denn Queen Victoria verheiratet?
Ach du Scheiße, du. Ich weiß, was, welche Nationalität dieser Typ haben wird, aber...
Und Albert ist nämlich deutsch. Das heißt, es kann durchaus sein, dass gerade, also ich bin da auch keine Expertin, aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich gerade in der Zeit deutsche Carols auch nach England übergeschwappt sind, dadurch, dass nun Albert quasi mit im Palast saß.
Naja, also ich denke, das wird wahrscheinlich eine große Rolle gespielt haben, aber auch, dass dieses Anti-German Sentiment, da waren ja die Weltkriege noch nicht, das hat ja genau. In dem Maße nicht geherrscht. Ja. Und man muss natürlich auch noch sagen, dass dieser Text ja aus einer Zeit stammt, also 1815, 1826, als auch Mendelssohn gelebt hat, der in Großbritannien sehr, sehr beliebt war und meines Erachtens auch immer noch ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und das sind alles so Faktoren.
Ich denke, dass das definitiv darüber, das war ja auch, da war ja das auch innerhalb von Europas, waren ja so, gerade was Melodien angeht, wurden die ja frei zwischen den Ländern hin und her getauscht.
Ja.
Was ich eigentlich eine super Sache finde, wo die Leute ja heute irgendwer sagen so, sing doch mal lieber das Lied und das Lied gut. So. Ey, komm Leute, Udo Fröhliche ist eine sizilianische Melodie mit einem deutschen Text.
Ja.
Kommt mal wieder runter.
Es ist wirklich so. Also, lasst uns doch einfach mal aufhören irgendwie.
Es ist doch gut, dass man sich auch ein Stück weit gegenseitig befruchtet. Eben. Ich mag dieses Ausschlussprinzip nicht. Natürlich ist es schade, wenn ein Lied, was einem gefällt, dann weniger Beachtung findet. Das kann ich schon verstehen. Aber es ist, man kann ja beides machen.
Eben, also es hat ja auch jeder Spaß einfach an anderen Liedern. So.
Und natürlich würde niemand zum besinnlichen Teil des Festes oder in der Kirche All I Want for Christmas is You singen. Aber wenn man einfach mal so richtig blöd Plätzchen backen will, dann mache ich nicht Udo Fröhlich an.
Nee, sondern wenn ich einfach Plätzchen backen will mit Freunden, dann mache ich richtig schön Last Christmas, All I Want for Christmas is You und Co. an. So, das ist doch klar. Irgendwie, weiß ich nicht.
Ist halt Weihnachtspop und...
Eben.
Es macht ja auch Spaß und genau das ist es. Das ist halt auch so ein bisschen, ich will es nicht Popcorn-Kino nennen, sondern ich finde, das ist eher so Zuckerstangen-Kino, was dieser Film war.
Ja, genau.
Ich fand zwar so ein bisschen stellenweise den Camera-Work, also wahrscheinlich war das auch Absicht.
Mhm.
Hat mich tatsächlich erinnert an, du kennst doch diese CBS-Live-Musicals, oder?
Ja.
Oder waren die vor auf ABC? Ich weiß es nicht.
Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
So dieses maximal in die Halbnahe, keine Close-Ups auf den Gesichtern, oft Full-Body-Shots, man sieht das ganze Set.
Ja.
Solche Sachen. Also das ist auch so ein bisschen dieses Bühnenfeeling hat. Also das ist mir aufgefallen, also gerade im Vergleich zu moderner Cinematografie.
Fand
war
ich aber
sehr
gut.
Sehr viele Wide-Shots.
Ja, hat mir sehr gut gefallen tatsächlich.
Stellenweise fand ich es, also bei den Musical-Nummern fand ich es absolut passend. Ich fand es manchmal bei den Dialogen, wenn es so intensiv geworden ist, hätte ich mir gewünscht, dass dann manchmal so bei den ganz ernsten Stellen, gerade bei der Stelle mit, wie heißt er? Komm,
ja?
Gustafsson und Journey in dieser dunklen Gasse.
Oh ja.
Da hätte ich mir noch ein Bild, da hätte ich mir zum Beispiel was gewünscht, ein Kamerawork, was ein bisschen dramatisch und ein bisschen intensiver ist. Das hätte Kinder jetzt auch nicht so direkt zum Heulen gebracht. Weil dann hätte man auch die Bedrohung verstanden, wenn man nicht die ganzen Implikationen hinter seinem Verhalten.
Ja.
Also die ist ja immer so ein doppelter Boden bei Filmen. Alles hat eine weitere Bedeutung. Und das war schon, wo ich mir aber auch dachte, so schade eigentlich. Weil dadurch hat er sich halt auch so ein Stück weit vom Redemption wegbewegt, was vielleicht auch der Sinn war. Aber bis dahin war er ja nur eher misguided.
Ja.
In dem Sinne. Aber das war, also nee.
Nee.
Also
nach der Szene war klar, so nee, Redemption.
Also
für
was
dich
er
nicht.
Im Prinzip macht, ist Journey will nach Hause gehen und ja. Also er schlägt sie jetzt nicht direkt, aber er packt sie halt gewaltvoll am Arm und hält sie fest.
Genau, schon also sehr kraftvoll,
sehr übergriffig.
Sehr bestimmt.
Sehr übergriffig. Und wenn du jetzt mal denkst, wenn man sich jetzt dann selber an... Ja, wenn man... Ich meine, man hat natürlich seine Zeit erste Klasse nicht mehr so im Ding, aber wenn man mal drüber nachdenkt...
Es ist halt nur übergriffig.
Ein 6- bis 10-jähriges Kind und dann hältst du das in der dunklen Gasse fest. Ah... Das war halt dann dieses, okay, ja, well, they are doing this.
Genau, an dem Punkt ist Gustafsson, also ist sein letzter Funke Hoffnung auf Redemption im Grunde zum Fenster rausgeflattert.
Ja, dann kriegt er natürlich am Ende sein Geschenk nicht. Aber ich sag nicht, was das Geschenk ist. Was er nur bekommen hätte, wenn er auf Aaron Burrs Rat gehört hätte und drauf gewaitet hätte.
Genau. If he would have been willing to wait for it.
Then he would have been the one who's in control.
Exactly. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf Journey und auf die wundervolle Cast als solches eingehen, weil ich finde, was für einen tollen Job hat denn bitte die liebe kleine Darstellerin der Journey gemacht?
Ja, definitiv.
Wow. Wow, also ich war so begeistert. No, I don't see much to inspire much at all. Muss ich ganz ehrlich sagen, eine wundervolle Schauspielerin.
Ja, war natürlich ein bisschen schade, dass ihr Kindergegenpart Addison nicht ganz so krass war und das ist halt immer im Kontrast mit ihr aufgefallen, sie war so reif. Also
ja.
Ich finde, bei Kinderschauspielern ist es oft so, dass man das in den Augen auch ganz viel sieht, wie also diese schauspielerische Reife und das war richtig krass. Es wirkte halt auch nicht dieses Kind ist sassy und deswegen ist es reif, sondern überhaupt nicht.
Nee, halt null.
Sondern es war halt einfach wirklich eine grundsolide schauspielerische Leistung.
Komplett.
Einfach nicht nur als Kind, so nicht für ein Kind, sondern einfach, das war gut.
Genau, das gespielt. War einfach eine mega Ende. Gute Leistung. Und ich bin tatsächlich sehr begeistert, wie toll divers dieses Casting gelungen ist. Also.
Ja, und vor allem das Schöne war, es war halt wirklich, ja. Keine Sache. Also man hat nicht drüber nachgedacht. Es war einfach sozusagen. Mein Gedanke war, wenn man das so sieht, ne, warum nicht gleich so?
Eben. Warum kann das nicht immer so funktionieren? So wundervoll, wie das in diesem Film funktioniert hat, denn die gesamte Cast hat einen fantastischen Job gemacht. Also ich habe jetzt keinen Schauspieler, wo ich sagen würde, ja, puh. Fand ich jetzt eher nur so.
Also Addison fand ich stellenweise ein bisschen schwach. Also was er süß gemacht hat, waren so diese Szenen, wenn er sich gefreut hat oder sowas. Mhm. Aber diese Stelle, wo er sich verstecken musste, also mehr intensiver war das dann halt nicht. Und dann noch, oh Schande, ich hab's nicht direkt reingeschafft, in das Ding zu kriechen. Ach komm, ja, hier nehmen wir trotzdem, sieht eh keiner. Ich hab's gesehen.
Nein, die waren halt nicht, also es waren nicht alle perfekt. Aber es war alles in allem total stimmig, eine sehr tolle Cast und so divers darf es gerne öfter sein auf den Leinwänden und in den Filmen, die so produziert werden.
Definitiv. Und was ich noch sagen möchte, wie hast du denn reagiert, als der Film, und das wird jetzt unsere Zuschauer wahrscheinlich komplett, die das noch nicht gesehen haben, komplett aus der Bahn werfen, wenn sie denken, oh schön, schöner Roboter, Spiel, Spaß, Freude, Magie, als das ganze Ding auf einmal mit Oberstufenmathe und Quantenphysik angefangen hat.
I'm das out. So. Mein erster Gedanke war, I'm completely out. Ich glaub denen jetzt einfach, was die mir erzählen.
Ja, komm, also die Wurzel von dir? Unmöglich. Also ich beschäftige mich schon damit. Ich sage mal so, auf Englisch funktioniert das auch ein bisschen besser. Mhm. Weil sie ja ganz oft von Derivative reden.
Ja.
Der Begriff Ableitung klingt halt nicht ganz so wissenschaftlich, wenn man das einfach so sagt.
Ja. Das habe ich auch.
Allerdings, als es dann irgendwie geht, ja, und Glaube kollabiert die Wellenfunktion.
Mhm.
Also, ich weiß, worauf ihr anspielt. Und das ist jetzt, ja, die Theorie ist halt witzig. Es waren halt sozusagen immer dieses wissenschaftliche Begriffe kombiniert mit Whimsy. Also die Quadratwurzel aus unmöglich und die Ableitung von möglich und halt eben auch Glaube kollabiert die Wellenfunktion. Für diejenigen, die es nicht wissen, in der Quantenphysik ist die Wellenfunktion einfach der Status der Objekte und Beobachtung kollabiert sie und kollabiert das einfach nur, dann sehen wir das, was ist.
Mhm.
Es ist im Prinzip, wenn man, es ist jetzt nicht das Thema hier, es ist weniger, das ist der einzige Teil an der Quantenphysik, der gar nicht mal so kompliziert ist, das zu verstehen, der Rest schon. Ja. Vor allem die Mathematik, da steige ich komplett aus. Ich fand es halt nur witzig, dass immer mal wieder so Begriffe reingeworfen sind, aber sie waren zumindest konsistent. Also ich es war auch. Jetzt nicht so wie Early Star Trek, wo irgendwelche Begriffe ausgedacht wurden. Mhm. Ob die mathematischen Symbole, die geschrieben worden sind, immer perfekt damit übereinstimmen, das weiß ich jetzt nicht.
Nee, ich nämlich auch nicht. Also ich fand es sehr schön, wie das eingebracht wurde irgendwie. Das hat sehr gut gepasst. Was du gerade schon meintest, so diese Mischung aus realer Quantenphysik und Whimsical, wie du es gerade so schön gesagt hast. Aber verständnistechnisch war ich halt komplett raus. So.
Ja, aber es ist ja auch nicht scientific.
Eben, also, es sollte
das war,
ja
sollte es war halt Magic sein. Realism. Genau. Ich fand es halt nur sehr witzig, dass sie also, oh, they are going there. Okay. Das ist ja, mal gucken, wie weit sie es treiben. Das war immer so dieses Ding. Und ich habe immer auf so einen neuen Begriff gewartet, genauso wie bei den Weihnachtsliedern.
Ja, aber das fand ich irgendwie auch gut, was du gerade sagtest. Also da war ja Konsistenz drin, in dem, wie sie es aufgezogen haben. Das war konsistent.
Ja. Allgemein, der Film war bis auf den Anfang mit dem etwas holprigen Tonsetting eben auf der einen Seite dieses Erzählerische und nochmal erinnern, übrigens, Gustafsson gibt es auch noch, kontrastiert mit einer super horny Postbotin und einem Typen, den eine Maschine ins Gesicht schmilzt.
Ja.
Ja, also ab dann war es allerdings konsistent ist der Film an sich schon. Man muss halt
auf jeden Fall.
Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Ich würde gerade sagen, also ich bin ja jetzt nicht der riesigste Fan von Greatest Showman und mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich glaube, Leute, die Greatest Showman mochten, den wird der Film doch nochmal, also die werden deutlich weniger Kritikpunkte haben als ich.
Das kann ich bestätigen. Also ich fand Greatest Showman ja fantastisch und ich bin auch von Jingle Jangle sehr begeistert. Und kann eigentlich nur sagen, wenn ihr über die Feiertage noch was Schönes zum Gucken braucht, was vielleicht nicht das 10.000. Mal Charlie und die Schokoladenfabrik oder was guckt man noch, Kevin allein zu Hause. Sein
Drei
soll.
Nüsse für Aschenbrödel, meine Fresse.
Drei Nüsse für Aschenbrödel. Wenn ihr also mal was Neues sucht über die Feiertage, there you go. Jingle Jangle ist euer Film.
Definitiv. Was ist dein Fazit? Ich würde sagen 7,5 von 10, aber hat mich trotz... Aber, also ich sag mal, die Summe ist nicht ganz so groß wie die Qualität mancher Einzelteile. Aber dafür ist es das definitiv wert, gerade wenn man kreative Übergänge, diese Puppensachen und dieser süße Roboter und eine fantastische Hauptdarstellerin eben.
Genau,
also dafür sollte man das definitiv gucken. Es ist natürlich keine High Art, aber gerade wenn man was Besinnliches haben will, was nicht so komplett ausgenudelt ist, kann man sich den Film definitiv geben. Auch wenn ich Kritikpunkte habe, würde ich ihn definitiv empfehlen. Eben auch, weil es definitiv ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Genau.
Und ich wäre froh, wenn es mehr in die Richtung gibt und wenn sich das auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Vielleicht auch meiner Meinung nach, also was mir gefehlt hat, war stellenweise der Mut, mit manchen Konzepten wirklich komplett reinzugehen, mal zu sagen, hey, wir gehen mal richtig in die Richtung Black Culture und Christmas und zwar nicht in dem Sinne von, wir klatschen halt jetzt einen Hip-Hop-Beat über einen traditionellen Broadway-Tune, sondern halt wie Hamilton, wir gehen auch mal richtig rein.
Mhm.
Wir embracen das komplett, allerdings das Diverse Casting, das Kostümdesign, diese eine Außenszene, wo sie durch die Stadt läuft, man hat so direkt gedacht, I want that too, oder diese Hütte, in der sie gelebt haben, es ist wirklich genau diese Victorian Nostalgia. Und wenn natürlich war die viktorianische Zeit für die meisten Leute absolut grausam, aber wenn man sowas sieht,
dann ist es halt
schon
doch
schwer, da nicht zu denken, I want that.
Das kann ich nur unterschreiben. Also ich würde dem Film, glaube ich, sogar noch eine höhere Bewertung geben als du, aber ich kann es am Ende des Tages nur unterschreiben. Also, das ist euer Film, wenn ihr was Neues braucht über Weihnachten.
Ja, und das ist damit das Wort zum vierten Advent.
Genau.
Das Wort zum Sonntag, tatsächlich.
Das Wort zum Sonntag.
Und damit verabschieden wir uns für diese Folge und wir sehen uns im neuen Jahr wieder.
Genau. Bis dahin, habt schöne Feiertage. Ciao.
Ciao.